Patrick?
Ja.
Die Azubis haben mal wieder den Testlab AD Forest geschrottet.
Das ist ein Forest mit zwei Domain-Controllern. Wie kann man den kaputt kriegen?
Ja, wenn man schlauer sein will als KCC.
Naja, das haben wir alle mal versucht.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 vom Wartungsfenster vom 18. September 2024. Mit mir dabei mein persönlicher KCC.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Hallo.
Hallo zusammen. Ich möchte übrigens diese Anschuldigung von mir weisen.
Was denn?
Ich habe noch nie versucht, schlauer zu sein als der KCC.
Doch, das haben wir alle mal versucht, weil wir uns alle in irgendeinem Punkt in unserer Karriere an diesen automatisch erstellten NTDS-Objekten gestört haben und dachten, das können wir besser.
Ach, du meinst, weil die so eine komische GUID haben und
genau,
so.
Genau, man möchte, und es ist ja dieser Merge, man möchte denen ja einen vernünftigen Namen geben und
Das ist aber schon so ein bisschen Dunning-Kruger-Effekt, oder? Wenn man meint, man ist schlauer als der KCC.
Ja, das sind alles immer so Sachen, da stehe ich dann immer grinsend daneben und sage, ja, mach mal. Und dann brennt irgendwas und dann...
Im Testlab kannst du das auch machen, aber ich weiß nicht. Beim Kunden ist halt so eine Sache, ne?
Ja, wir kommen mal auf die
Do's
and Don'ts, kommen wir später mal, was man da so nicht machen sollte.
Du hast schon gespoilert, das Thema.
Ja, aber vorher haben wir noch andere Sachen, die fackeln.
Ja, wir haben so ein paar kleine...
Erstmal, anhand des Datums merkt ihr, okay, wir haben es mal wieder irgendwie nicht geschafft, einen Aufnahmetermin zu finden.
Red doch einfach nicht drüber, vielleicht fällt es den Leuten gar nicht auf.
Ich habe irgendwie diesen Urge, mich da zu rechtfertigen. Ich wollte den Leuten jetzt auch nicht wieder irgendwie eine brummende Aufnahme zumuten. Da haben wir ja das letzte Mal schon ein bisschen Prügel für kassiert.
Ja, ich habe mir schon... So Erdungsspulen für um meine Kabel. Ich weiß nur nicht, welches Kabel das ist, was es erzeugt, aber ich habe mal willkürlich bei mir zu Hause im Homelab um alle möglichen Kabel drumherum so eine Entstörspule drumherum geklipst.
Sind das diese Ferritkerne, diese Ferritringe?
Ja, genau.
Habe ich mich immer gefragt, wozu die sind, aber ich...
Ne? Ja, so, ne, du hast ja mir so einen Link geschickt mit so einem Erdungskabel.
Das sah auch wild
und
aus.
Das sah sehr wild aus und als ich das mein Mann, der sich mit Elektrik sehr gut auskennt, gezeigt habe, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich hol dir ein paar Entstörspulen.
Also wir geloben da Besserung, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir hier tatsächlich immer live aufnehmen bei uns im Office und mit Remote wäre es wahrscheinlich einfacher, aber wir sind uns der Tatsache bewusst, dass das Audio-Interface oder eines der Audio-Interfaces, die wir verwenden, offenbar ein Serienproblem hat und da wir hier im Office mit einem Zoom H4n aufnehmen, hatten wir auch noch nie irgendwie gab es nie die Notwendigkeit, da in ein zweites Interface zu investieren, um Remote-Aufnahmen zu ermöglichen. Aber wir gucken mal. Wir haben jetzt wieder einen Termin gefunden. Nächste Woche Montag nehmen wir dann wieder auf und dann sind wir im Schnitt brav bei allen zwei Wochen geblieben.
So ist's.
Ne? Ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich ja mal geteasert, dass ich eine Keychron noch abzugeben hätte. Die ist mittlerweile fort. Ich hoffe, der Lukas hat damit viel Spaß. Und der hat uns auch auf das dritte Thema gebracht in der heutigen Folge. Wir werden uns nämlich nachher mal ein bisschen über AD und Replikation unterhalten. Aber vorher müssen wir tatsächlich mal über Veeam reden. Denn das, was Veeam mit dem Security Bulletin September 2024 rausgehauen hat, das hat mich schon ein bisschen schockiert.
Also, das war eine ganz schön lange Liste. Das war eine ganz schön lange Liste.
Das war eine verfickt lange Liste. Wir kommen gleich mal da drauf, weil es sind auch etliche Produkte betroffen.
Was hältst du eigentlich davon, dass das Update lange vor dem Advisory draußen war? Also eine halbe Woche oder sowas. Weil ich meine, das Advisory ist irgendwie am Donnerstag gekommen und da gab es das Update schon länger. Was hältst du von dem Move?
Naja, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, oder?
Ja gut, aber es ist schon irgendwie auch beim Kunden die Frage aufgekommen, warum kommt denn das Advisory später als das Update? Also will ich das nicht gleichzeitig wissen, dass da so viele Lücken sind, die ich jetzt fixen sollte? Ja. Und ich habe einfach nur als Theorie dazu geäußert, dass man möglicherweise waren das keine bekannten Sicherheitslücken, also dass die noch nicht öffentlich bekannt waren. Und man dem Kunden quasi ein bisschen Vorlauf geben wollte, bevor man das Wissen um diese Sicherheitslücken in der Öffentlichkeit verbreitet.
Ach so, dass du meinst, okay, da sind Lücken bei gewesen, wo man sicherstellen wollte, wenn wir veröffentlichen, dass es diese Lücken gibt, dann möchten wir auch den passenden Patch dafür draußen haben. Ja, das halte ich für ziemlich plausibel an der Stelle. Weil wenn wir uns das Security Bulletin mal anschauen, dann werden wir feststellen, dass halt tatsächlich 7 Produkte betroffen waren, nämlich Backup und Replication, Veeam One, also die Monitoring- und Reporting-Lösung, die Service-Provider-Konsole, die hat auch dann von allen Produkten die Pole Position eingenommen mit einer 9,9. Der Veeam Agent für Linux, da gab es einige Sachen. Veeam Backup für Nutanix AHV und Veeam Backup für Oracle Linux Virtualization Manager und Red Hat Virtualization.
Man hätte ja fast schon fragen können, wie 7 Produkte? Veeam hat 7 Produkte. Aber ja, nicht in allen. Also da war ja nichts im Veeam Agent für Windows, was ich ungewöhnlich finde. Ein bisschen.
Ja, aber dafür war ja in allem anderen was dabei, ne? Und da war wirklich für jeden was dabei. Wollen wir da tatsächlich mal durchgehen, weil
ja, selbstverständlich.
Fangen wir mal mit Backup und Replication an. Wir haben insgesamt 6 CVEs mit einem Score zwischen 7,8 und da 9,8. Und 9,8 wissen wir, 9,8 ist immer kacke, ne? Weil 9,8 ist immer irgendwie so unauthentifizierte Remote Code Execution. Grundsätzlich gilt, gefixt ist in 12.2, also ne? Alle Sachen sind in 12.2 gefixt. Und man sieht auch sehr schön, dass die CVEs alle immer auch aufsteigende Nummern haben. Also wir haben insgesamt 6 bei Backend Replication, zum Beispiel die CVE 2024-40710. Wir nennen jetzt gleich nur mal die letzten Stellen. Das war eine Series of Related High Sovereignty Vulnerabilities, the most notable enabling remote code execution as the service account and extraction of sensitive information.
Also saved credentials and passwords.
Ja, genau. Also wenn man da irgendwie
um das klar zu sagen.
Genau. Exploiting these vulnerabilities requires a user who has been assigned a low privileged role within backup and replication, also zum Beispiel ein Backup Operator oder so ein Tape Operator. Das würde ausreichen. Man braucht also eine Lücke, die ich ausnutzen kann, wenn ich authentifiziert bin, aber immerhin ein Score von 8,8. Wir haben die.
Also, ne, sie sind nicht nach Score jetzt gerade sortiert. Ne? Wir haben das jetzt nach
CVE. Nach CVE-Nummer. Ne? Jetzt haben wir die
genau.
40711.
Übrigens 40710, 40711 und 40712, 13 und 14. 14 gab es hier. Doch, gab es auch. Die sagen dir auch sonst noch was, ne?
Was sollen sie mir sagen?
Das waren damals unsere MCSA, MCSE-Prüfungen. Oh ja,
nein.
Doch.
Stimmt. Die 40 minus 710, ja. 11, 12, 13, 14.
Genau.
10, 11 und 12 waren der MCSA.
Ja, total getriggert.
13
also jetzt
und
hier
14.
Die folgende, die 711, die Unauthenticated Remote Code Execution, also logischerweise ein Score von 9,8, liebe
Korrekt.
Leute. Das war auch die Prüfung, durch die ich durchgesegelt bin. Damals.
Oh ja, das sind.
Du erinnerst dich, ne?
Ja, ja,
die
ja,
eine,
ja.
Die einzige. Ich glaube, es war die einzige.
Ja. Nee, es war die einzige. Genau, da haben wir nämlich eine 9,8 drin. Und dann die 40712, Past Traversal Vulnerability, finde ich auch immer geil, ne, wenn sowas geht. Allows an attacker with a low privileged account and local access to the system to perform local privilege escalation. Score 7,9, also ich brauche auch halt irgendwie einen niedrig, also es reicht ein niedrig privilegierter Account. Und ich muss halt lokalen Zugriff auf das System haben. Wir haben die 40713. Vulnerability that allows a user who has been assigned a low privileged role within Veeam Backup and Replication to alter multi-factor authentication settings and bypass MFA score 8,8.
Ja, der ist auch, also den fand ich besonders witzig eigentlich.
Geil, ne?
Ne? Also jetzt machen sie, ne, mit Veeam 12 hat man ja MFA eingeführt.
Für die Konsole, eigentlich
die
eine gute
Konsole.
Sache.
Sehr geile Sache, ne? Also finden wir auch super. Ne? Und jetzt stellt sich raus, dass da halt direkt so eine Lücke drin ist. Also du musst wieder nur irgendwie Backup-Operator, Backup-Führer, wie auch immer. sein, um das einfach wieder abzuknipsen.
Genau. Eine Lücke, die scheinbar etwas älter ist, weil sie nämlich die 39718 hat. Vulnerability that allows a low-privileged user to remotely remove files on the system with permission equivalent to those of the service account. Score jetzt, 8,1.
Jetzt möchte ich with permissions equivalent to those of the service account. Das meint jetzt aber
Local System.
Local System auf dem Backup-Server. Korrekt. Und nicht meine Gastmaschinen, die ich sichere, ja. Oder? Also der Service-Account ist der Veeam Backup and Replication Service-Account.
So habe ich das verstanden.
Mein reicht ja auch, ne? Also.
Ist schon geil, wenn man dann auf dem Backup-Server einfach Files löschen kann, ne?
Ja, so als Local, ja genau, du bist halt Local System, kannst du halt alles.
Ne? Dann haben wir noch die 40714.
Ganz kurz. Ja. Remotely steht da.
Genau, remotely.
Das nochmal hier unterstrichen. Also man Netzwerk, muss nicht erst auf dem Backup-Server drauf.
Netzwerk reicht. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel die Veeam Backup and Replication-Konsole auf eurer Admin-Workstation habt, dann kommt ihr da ja quasi schon mal hin.
Ja.
Und dann haben wir noch die 40711. Vulnerability in TLS Certificate Validation allows an attacker on the same network to intercept sensitive credentials during restore operations. Score 8,3. Ist auch so.
Das heißt, das Ding hat einfach jedes Zertifikat angenommen, egal ob der Haken gesetzt war bei validier das mal oder nicht.
Ja, also.
Aber man weiß natürlich jetzt nicht, in welchem Kontext das da gemeint ist.
Ja, müsste man sich jetzt mal genau angucken, aber.
Ja, oder auch einfach lieber patchen und nicht genau angucken.
Genau, wir wollen das ja gar nicht nutzen.
Ne? Ja.
Genau. Und Veeam Agent for Linux, da hast du rausgefunden, die 40709.
Ja, 40709, ja, genau. Ein lokaler Low-Privileged User. Der auf der Maschine, also ein lokaler User auf einer Linux-Maschine, ja, kann ohne höhere Privilegien Root-Rechte erhalten.
Genau.
Über den Linux-Agent.
Richtig. Mhm. Das heißt, wenn du den Linux-Hobel hast, wo der Veeam-Agent für Linux drauf ist, dann und du hast einen normalen User-Account auf der Kiste, dann kannst du dir darüber Root-Rechte organisieren. So, dann genau. Veeam One, auch wieder ganz prominent dabei.
Jetzt ehrlicherweise, ne, wir setzen das selten ein. Ne?
Seltenst.
Genau. Um nicht zu sagen, eigentlich bei unseren Kunden gar nicht, oder?
Hast du das schon mal? Ja, der eine hat das, doch. Wegen Dokumentation, wegen Reporting. Ne? Grundsätzlich bin ich aber halt immer jemand, der sagt, viele Kunden haben für diesen Teil andere Produkte, die sie einsetzen. Und nur weil das dann halt dabei ist, muss ich das nicht alles immer alle benutzen. Also ich bin ja sowieso immer ein Freund davon, keep it simple.
Ja.
Und man muss nicht immer den ganzen bunten Blumenstrauß an Produkten nutzen, die einem der Hersteller mit seiner Subscription-Lizenz vor die Füße wirft.
Ja, denke ich auch. Denn das sehe ich eigentlich auch immer so. Und halt diese Reporting-Fähigkeiten und so weiter, da haben wir halt nicht bei jedem Kunden die Anforderungen.
Genau.
Was haben wir da? Da haben wir dann auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, ja, in einer Range von 7,3, das ist alles über 7, ja.
Das ist alles dazu, über 7.
Alles über 7, 7,3 bis, was haben wir hier als größtes?
9,1.
9,1
sogar.
Genau, wir haben einmal in Veeam One noch die Lücke, dass ein Angreifer den NTLM-Hash des Veeam Reporter Service Accounts klauen kann. This attack requires user interaction and data collected from Veeam Backup and Replication. Das heißt, da muss noch irgendwer irgendwas bestätigen. Okay, aber es ist immerhin eine 9,0.
Immerhin eine 9,0, ne?
NTLM-Hashes, die wegkommen, das ist schon.
Wobei das lustig ist, ne? Weil an irgendeiner Stelle muss ja dann offenbar dieser NTLM-Hash verwendet werden. Jetzt ist ja da auch die Rede vom Veeam Reporter Service Account. Finde ich lustig, dass sie da irgendwie NTLM-Hashes irgendwie durch die Gegend schieben.
Ja, finde ich im Prinzip auch interessant. Die Frage ist, haben sie eine andere Wahl? Weil häufig sind die Systeme ja nicht irgendwie in der Domäne oder so.
Ja, good point.
also man weiß es nicht so genau. Man sollte natürlich trotzdem auch auf seinen Backup-Systemen das Speichern von NTLM-Hashes unterbinden.
Ja, die Frage ist, jetzt steht da ja nur NTLM-Hash. Wir wissen jetzt nicht, genau. Ist ein V2- und V1-Hash, ne?
Ja, genau. Also so genau beschreiben sie die Lücken natürlich dann auch wieder nicht. Ne? Ja, dann haben wir noch eine Anfälligkeit in den Reporter-Widgets, was auch immer das ist, weil ich das Produkt nicht kenne, keine Ahnung, was HTML-Injection erlaubt. Klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Also lustige ASCII-Grafiken in meinen HTML-Reports.
Ja, ist die Frage, ne? Weil wahrscheinlich kannst du darüber auch wieder irgendwelche Sachen abgreifen. Und HTML-Injection ist ja schon so was, wo man sich so denkt, oh Leute, ne, das ist jetzt wirklich...
HTML-Injection, was? Also für mich heißt das, ich kann irgendwas in die Reports reinschreiben, was Lustiges.
Oder halt irgendwas abrufen, auf das du vielleicht keinen Zugriff hättest.
Hey, HTML ist immer noch nur HTML. Das ist ja eigentlich nur eine Darstellungs... Sprache.
Ich sag nur Bobby Drop Tables, ne?
Das ist SQL Injection. Das hat man halt. Da. Nämlich kleinlich, aber das hat nichts miteinander zu tun. Hier steht HTML Injection. Okay, so, was haben wir noch? Ein Angreifer, der ein valides Access Token hat, kann gesicherte Credentials erlangen. So, jetzt haben die relativ, also die klingt für mich dramatischer, aber sie hat nur in Anführungsstrichen eine 7,5.
Ja gut, du brauchst einen Valid Access Token, ne? Das heißt, du musst schon irgendwie authentifiziert sein.
Ja, okay.
Ne? Dann haben wir noch die 42022, Vulnerability that allows an attacker to modify product configuration files. Scheint auch wieder so eine Path-Traversal Sache zu sein, Score 7,5. Dass sowas immer noch geht, ne? Finde ich unbegreiflich. 42023, Vulnerability that allows low-privileged users to execute code with administrator privileges remotely. Und da sind wir dann direkt wieder bei einer 8,8. Herrlich.
Mhm. Oh, was hat man noch? Die 9,1, das ist irgendwie one die größte eigentlich.
Genau, Trommelwirbel.
Allows an attacker in possession of the Veeam One Agent Service Account Credentials to perform remote code execution on the machine where the Veeam One Agent is installed. Ja, es ist eine 9,1, aber derjenige muss ja die Credentials schon haben von dem Service-Account.
Ja, gut.
Also, da muss ja vorher schon einiges schiefgegangen sein.
Das ist wohl richtig. Also, du siehst ja schon, also ein Teil der Sachen, die sind ja schon. Ne, brauchst halt mindestens irgendwie irgendeinen low-privileged User. Andere Sachen sind halt wieder anders ausnutzbar. Da sind schon ganz viele Sachen bei, wo ich sage, okay, ne, also Ladies and Gentlemen, start your download engines. da muss man schon mal ganz ordentlich patchen. Und viele von den Lücken sind tatsächlich in einer Art und Weise, wo ich mir denke, ne, Glück hat der seine Backup-Server weggesperrt hat. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich auch mal zu einer etwas größeren Sache, nämlich 4 CVEs in der Veeam Service Provider Konsole. Sind gefixt in der Service-Provider-Konsole 8.1. Und da ist etwas ganz Geiles dabei. Also 9,8, wissen wir beide, ist ja schon ziemlich weit oben. Ja? Wir wissen, einige Atlassian-Produkte haben auch schon mal eine 10,0 geschafft, aber
auch Microsoft hat schon mal eine 10,0 geschafft.
Das ist korrekt. die Veeam Service-Provider-Konsole hat es geschafft, tatsächlich direkt zwei CVEs mit einem Score von 9,9. Zu beinhalten, und zwar einmal die 38650 und einmal die 39714. Das eine ist eine Sicherheitslücke, wo ein niedrig- oder ein low-privileged Attacker den NTLM-Hash des Service-Accounts auf dem VSPC-Server abgreifen kann. Und das andere, die 39714, ist eine Vulnerability, die es einem low-privileged User erlaubt, arbitrary files auf den Server hochzuladen, leading to remote code execution on the VSPC-Server. Auch ein Score von 9,9.
Ja, Obacht, ne? Also gerade solche Service-Konsolen. Ich meine, wir machen ja auch Service für unsere Kunden, ne? Managed Service. Das machen wir aber ganz hemdsärmlich, nicht mit irgendwelchen Managed Service Konsolen oder sowas, weil das eben nochmal oben drauf gesetzte Produkte sind. Ne? Teilweise, ich glaube, diese Service Provider Console ist auch eine Cloud-Konsole, ne? Oder wie ist das? Ich meine irgendwie sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau.
Ist mir eigentlich egal. Also eigentlich ist mir das Thema viel zu heiß. Also wenn ich sehe, dass in so einem Service-Provider-Produkt solche Sicherheitslücken drin sind, das ist kein gutes Gefühl. Ne? Also da kannst du auch nur hoffen, dass deine Service-Provider das Zeug ordentlich weggeschlossen haben. Es gibt dann noch zwei weitere Lücken drin, also in der Service-Provider-Konsole waren insgesamt 4 CVEs drin. Dann gibt es noch die 39715, Vulnerability that allows a low-privileged user with REST API access granted to remotely upload arbitrary files to the VSPC server using REST API leading to remote code execution on VSPC server, Score 8,5. Also ne, wenn du einen User hast, der irgendwie REST API access hat, dann kann man diesen Zugriff nutzen, um da Schweinkram zu machen. Und dann haben wir noch die 38651, a vulnerability that permits a low-privileged user to overwrite files on that VSPC server, which can lead to remote code execution. Also, warte mal, einmal ein NTLM-Hash abgegriffen und dann haben wir insgesamt 3 remote code executions. Not bad. Also, da hat sich jemand sehr, 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 sehr viel Mühe gegeben, einmal durch das komplette Veeam-Portfolio durchzureiten und es kaputt zu fummeln.
Und das auch das letzte ist auch nochmal interessant. Das ist nämlich eine Lücke im Veeam Backup für Nutanix AHV und Veeam Backup für Oracle Linux Virtualization Manager und Red Hat Virtualization Plugin. Mhm. Genau. Und zwar betrifft das alle drei und es ist eine mal wieder ein unprivilegierter User, der lokale Privilege Escalation durchführen kann, indem es ein Self-Service File Restore, eine Lücke im Self-Service File Restore
ausnutzt. Ja, und das ist ja auch tatsächlich so etwas, das willst du ja eigentlich haben, ne? Dass die Leute selber Dateien wiederherstellen können, wenn das dann halt ein Angreifer nutzen kann, um da Unsinn zu machen.
Vielleicht auch nicht, vielleicht auch einfach gar nicht. Nein. Mach ein Ticket auf, ich stelle dir die Datei schon wieder her.
Ja, kommt immer drauf an, was man da für SLAs hinter hat. Ne? Aber liebe Leute, ne, wir lachen jetzt hier herzlich drüber, das ist schon Brett.
Ja.
Das ist schon ein richtiges Brett, ne, was da losgerollt ist. Und deswegen, also wer jetzt noch nicht auf 12.2 ist, beziehungsweise die anderen Produkte entsprechend aktualisiert hat, der sollte das jetzt tun, weil das ist allerhöchste Eisenbahn, spätestens mit Bekanntwerden dieser Sicherheitslücken oder mit dem Publishing von dem Bulletin kann man davon ausgehen, dass der ganze Kram in the wild genutzt wird. Ne? Und wenn man mal durch den Artikel mal durchgeht, da haben ein paar Leute auch ihre Props bekommen. Also ne, HackerOne ist da bei mehreren Lücken dabei gewesen, die gefunden haben. Was haben wir hier oben noch? Code White GmbH, Florian Hauser hat da was gefunden und das scheint auch so zu sein und das würde auch erklären, warum dieses Update halt ein paar Tage vor dem Publishing von dem von dem Bulletin draußen war. Einfach weil da ist so viel kritischer Kram bei, da willst du sicherstellen, dass wenn du das Ding raushaust, dass die entsprechenden Patches halt auch verfügbar sind. Aber eine Sache haben sie nicht gefixt.
Tja, wir hatten mal wieder so einen etwas ernüchternden Moment, was Veeam angeht. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht und ich weiß nicht, ob mich da Veeam traurig macht oder Nutanix.
eigentlich möchtest du beide ohne Abendbrot ins Bett schicken.
Ja, ganz genau. Eigentlich beide in einen Sack und und zwar, wir haben ja kürzlich bei einem Kunden eine schöne, schnuckelige Mini-Nutanix-Umgebung in Betrieb genommen, irgendwie mit drei Nodes und alles schick und Kunde auch super happy und zufrieden. Und ja, das Veeam-Backup läuft natürlich, ne? Also auch ein neuer Backup-Server, neues Veeam, Veeam 12, dann noch installiert mit 12.1 natürlich. Das Update kam im Laufe des Projekts raus. Ne, Backup läuft, wird so alles sauber gesichert, alles shiny. Und jetzt hat der Kunde aber den Wunsch gehabt, eine Maschine P2V zu migrieren. Ja, also er hatte vorher Hyper-V, hat alles, wir haben alles mit Move rübergeholt, dann hat er aber da in der Ecke noch so einen SQL-Server stehen als Hardware. Und da hattest du die Idee, und ich habe das dann später versucht umzusetzen, ne, wir machen eine Agent-Sicherung, ne, vom SQL-Server, ist wunderbar, und die stellen wir dann auf der Nutanix-Umgebung wieder her. Also vorher natürlich die Treiber und alles, schon alles drauf, ne, haben wir auch gemacht, beziehungsweise ne, wir haben das Backup gemacht, Sicherung, wir hatten die Downtime für den Server, und dann möchte ich das auf der Nutanix-Umgebung wieder herstellen, und dauert keine 3 Sekunden, kommt eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung lautet: Fail to check VM exist, valid invalid characters, carriage return line feed in header exception.
Und das ist so diese Art von Fehlermeldung, wo du sie siehst, denkst so, Moment.
Na, fehlt irgendwas, muss irgendwo ein try catch fehlen, ja.
Ja.
Genau, und hast du naiv diesen Fehler genommen und in Google reingeschmissen, und zack, siehst du irgendwie einen VM-Foreneintrag von aus dem Juli oder sowas.
Also ist gar nicht so alt, ne? Genau.
Ja, aber auch gar nicht so neu. Also es gibt schon länger das Problem, darauf wollte ich hinaus, dass Veeam AOS 6.8 nicht unterstützt.
Exakt. Nämlich
und
das,
wenn du jetzt dir die System Requirements anschaust dafür, das steht auch nur bis 6.7, AOS 6.7. Mhm. Aber wer geht denn davon aus, seit wie vielen Jahren arbeiten wir mit Veeam, und wann hattest du jemals die Situation, dass eine neue Version eines Hypervisors dann plötzlich gar nicht mehr funktioniert hat?
Zumindest nicht, wenn wir hier über einen Versionssprung von 6.7 auf 6.8 reden. Mhm. Ne? Also wirklich eher so ein Minor-Release-Sprung.
Ja, genau.
Aber es ist tatsächlich so, in 6.8, und da muss man dann vielleicht auch mal mit Nutanix eher mal, da muss man da vielleicht eher kritisch mal hinschauen, mit 6.8, das ist ja so dieses neue ESTS-Release, die haben an der API rumgespielt.
Ist so. Also das ist auch, wenn man so den Fall sich einmal durchliest und auch die KB-Artikel und die Tatsache, dass Veeam das halt einfach nicht fixen kann. Ja. Also das ist quasi, das ist die Aussage von Veeam, die können es nicht fixen, weil der Fehler ist auf der Nutanix-Seite. Es liegt wohl tatsächlich daran, dass die an der API so nennenswert was geändert haben, dass Veeam da nicht mehr drankommt. Ja, also für den Restore. Es geht nur um den Restore. Backup läuft flawless.
Ja.
Und der Restore einer ganzen Maschine, also wir reden auch nicht von, also es geht auch File-Level-Restore, du kannst alles mögliche, du kannst einzelne Dateien, du kannst Item-Level, du kannst Application-Items wiederherstellen. Alles schick, alles gut. Ne? Also zumindest das haben wir beim Kunden auch getestet, weil das war mir wichtig an der Stelle, dass der da nicht irgendwie, wenn er Dateien wiederherstellt, auch ein Problem bekommt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ne? Die Wiederherstellung einer ganzen Maschine funktioniert halt einfach nicht. Und es gibt auch bei Nutanix einen KB-Artikel dazu, und die sagen, das wird bei denen getrackt mit einer ENG-Nummer.
Also mit einer Engineering-ID, genau. Mhm.
Genau, und das wird wohl gefixt. Also in dem Artikel steht nicht, in welcher Version es gefixt werden wird.
Mhm.
Man munkelt, dass jemand gehört habe, dass es in der 6.8.1.5 sei. Also 6.8.1 ist schon draußen. Die 6.8.1.5 wäre die Version, wo das gefixt würde.
Genau, und man muss sich jetzt vielleicht das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Fehlermeldung ist ja failed to check VM exist. Also er schafft es nicht zu prüfen, ob die VM, die wir gerade wiederherstellen wollen, schon existiert, weil invalid character carriage return line feed in header exception. Und jetzt zitiere ich mal aus diesem aus diesem Nutanix KB-Artikel: This issue occurs due to new line character being included in the exception message, which causes carriage return line feed error in the HTTP header. Since HTTP headers do not support new line characters, the request fails. Nutanix is currently working on a fix to sanitize such messages before setting them in the header.
Jetzt möchte ich aber auch darauf hinweisen, das scheint mir hier ja ein mehrschichtiges Problem zu sein, weil der Fehler, den wir sehen, ist einfach ein, ich kann die Fehlermeldung nicht auswerten, die du mir da schickst. Das heißt, wir wissen gar nicht, was der eigentliche Fehler ist. Also das, was wir sehen, ist einfach nur, ich sag's mal blöd, ein Formatierungsfehler.
Ja. Ja. Und das ist genau der Grund, wo ich mir denke, was zum Fick habt ihr gemacht, dass ihr das nicht quasi mal eben fixen könnt? Also sehr bitter. Das heißt, wer diese Kombination jetzt gerade am Fliegen hat, hat eigentlich nur eine Lösungsmöglichkeit, nämlich die, dass man die Maschinen ganz normal über Veeam sichert.
Ja.
Und dann zusätzlich aber bei Nutanix halt noch entsprechend Snapshot-Backups von den VMs macht, falls man mal eine ganze VM zurücksichern muss.
Ich habe tatsächlich auch, wir haben mit einer Testmaschine auch rausgefunden, du kannst auch über Veeam normale, reguläre Snapshot-Jobs laufen lassen. Hm. Also der Kunde hat jetzt, ich glaube zweimal am Tag kriegt er einen Snapshot der Maschinen gemacht und die kannst du über Prism Element dann auch wieder herstellen. Ja. Über Element, nicht über Central, aber egal, das ist ja hier immer so ein Ding. Und das funktioniert auch.
Ja, ist bei dem Kunden jetzt auch kein Drama, weil ne, alles neu installiert und auch sauber wegsegmentiert. Also ist dann da schon entsprechend für gesorgt, dass da ein Angreifer auch nicht unbedingt drankommt. Trotzdem sehr ärgerlich und erinnert uns wieder daran, immer schön Release Notes lesen, beziehungsweise Kompatibilitätslisten lesen und im Zweifelsfall auch nochmal dumm nachfragen, weil nur weil eine, also das ist ja auch so, ne, manchmal ist diese Version nicht erwähnt. Und
ja,
dann ist
genau.
Immer so in der Fußnote, nur alles höher ist supported, außer wir schreiben, es ist nicht supported. Mm. Und manche sagen halt, nee, was nicht explizit erwähnt ist, ist nicht supported.
Ja, es steht da leider irgendwie tatsächlich irgendwie von 6.0 bis 6.7.x oder sowas in den Veeam Release Notes. Und das ist schon sehr explizit in Anbetracht auch dessen, dass ja 6.8 auch schon seit, weiß ich nicht, Mai oder Juni draußen ist. Ist das eigentlich sehr deutlich, das supporten wir nicht. Aber then again, wie gesagt, wann ist uns das mal begegnet, dass plötzlich irgendwie deine Backup-Software nach einem, ist es jetzt ein Major oder Minor Release? Bei Nutanix, glaube ich, ist die. Ist
eher Minor Release, ne? Weil 6.7 auf 6.8.
Weiß ich nicht.
Ja,
ja, das ist schon immer ein großer Schritt bei denen. Aber du weißt aber trotzdem, worauf ich hinaus will. Ne? Wann hast du es zum Beispiel bei VMware, wenn wir sie mal nennen wollen?
Moment. Also VMware und Veeam haben durchaus eine, ich sag nur CPT-Bug. Also die Scheiße, da haben wir schon länger durch. Also
das habe ich total verdrängt.
Ja?
Also das habe ich, glaube ich, wirklich einfach total verdrängt.
Nee, also auch da hatten wir den Fall mehrfach auch über eine Regression, dass dann dieser CBT-Bug wieder zurückkam. Und die haben sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
Ja gut, okay. Aber haben wir da dann jeweils irgendwie monatelang auf einen Fix gewartet?
Ja.
Verdammt. Ja, es ist. Ich habe offensichtlich sehr gute Fähigkeiten, solche Dinge zu verdrängen.
Ne? Genau. Ja, genau.
Ich will mich jetzt nur darüber aufregen.
Genau. Aber ihr werdet es hier hören, sobald ein Fix da ist, werden wir hier sicherlich darüber berichten. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem eigentlich lustigen Teil.
Lustig, findest du das? Okay.
Der Lukas, also der meine Tastatur gekauft hat, kam auch direkt damit um die Ecke, dass er gerade eine etwas größere AD-Umgebung aufbaut und da mal so ein bisschen so unsere Insights haben wollte, was so AD-Design angeht im Hinblick auf Standorte zum Beispiel oder Replikation. Und jetzt ist es ja so, auch wir haben ja jetzt schon größere Umgebungen aufgebaut und auch größere verteilte Umgebungen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal dem sehr vernachlässigten Thema Active Directory, Sites und Services widmen sollten.
Sites and Services oder Active Directory in segmentierten Umgebungen? Oder meinst du jetzt einfach das Gleiche?
Gut, nehmen wir erstmal AD in segmentierten Umgebungen, weil das war auch eine Frage, die der Lukas hatte, wo es nämlich dann darum ging, wenn er Domain-Controller, Clients und Exchange alle in unterschiedlichen Netzen betreibt, was muss man denn da eigentlich so freibohren an Ports?
Ich bin da flexibel, also wir können auch erst über Sites and Services reden.
Na, wir machen das erstmal mit den segmentierten Umgebungen.
Genau, Sites and Services ist so eine Konsole, um die Administratoren viele Mythen ranken und viele Administratoren, keine Ahnung, seit 10 Jahren eine AD betreuen und die noch nie gesehen haben oder sowas. Das soll es geben.
Aber kommen wir mal zur Segmentierten Umgebung, weil das ist ja gar nicht mal so selten, dass wir heute T0-Netze haben, wo unsere Domain-Controller, unsere PKIs drinstehen. Gut, Exchange kann man sicherlich auch nochmal separat irgendwo in ein Netz stellen. Und eine sehr lustige Frage ist ja, okay, was müssen wir jetzt eigentlich in der Firewall freibohren?
Oh Gott, die Liste ist so lang.
Diese Liste ist so lang.
Kriegen wir sie zusammen? Kriegen wir sie zusammen?
Wir kriegen sie ziemlich sicher.
53 UDP. Und TCP, du lässt mich ja nicht ausreden.
Ja,
53 UDP und 53 TCP, wobei 53 TCP eigentlich zwischen den Domain-Controllern primär benötigt wird.
Exakt.
Und gar nicht vom Client aus. Deswegen müssen wir ja schon nochmal hingucken.
Von wo nach wo eigentlich?
Wobei, das stimmt eigentlich heutzutage nicht mehr. Ne? Es wird präferiert inzwischen. 53 TCP. Aber egal, reden wir gesondert drüber. 464 TCP, 88 TCP.
Was?
Ja. In der Liste steht auch 88 UDP, aber das glaube ich nicht.
Nee, ich hab auch was über UDP, also ja.
In verschiedenen Listen steht das aber auch drin.
Ja.
636.
Was war denn 464?
Ja, Password Change, Kerberos.
Kerberos Password Change, genau.
Genau. 636, LDAP SSL.
Ja.
TCP. Und dann 389.
Weil SSL, ne?
389 TCP und UDP.
LDAP, genau.
Genau. 3268 Global Catalog, 3269 Global Catalog.
Yes, was ist 69?
Ja, Global Catalog. Ober SSL.
Richtig.
Die Replikationsporte waren irgendwas im 5000er-Bereich. Zwischen Domain-Controllern. Und natürlich halt unsere leidigen, elenden, dynamischen RPC-Ports. Was habe ich vergessen?
142 bis 65.535.
Ja, hätte ich jetzt auch nochmal. Ich dachte, ich lasse dich auch mal was
jetzt
sagen.
Jetzt noch 135 TCP RPC.
Ach, du hast
Endpoint
natürlich
Manager,
recht.
Weil ne, ohne den gibt es keinen.
Ja, ohne den auch nicht. Ja,
kein 49.000 irgendwas. Und bei älteren 137, 138, 139, nämlich NetBIOS, UDP.
Ja.
Und, ne?
Ich 445, bin mir SMD. Nicht ganz sicher, ob man die heute noch brauchen.
Brauchst du so. Nämlich nicht, genau, weil neuere Domain-Controller machen alles über 445, ne, SMB und brauchen
also
halt.
SMB 445.
Genau.
Ja.
Brauchen 137, 138, 139 nicht mehr.
Ja, das ist auch,
genau.
Das ist auch
aber
gut so.
Aber wenn man jetzt mal diese Liste nimmt, das ist eine verdammt fette Liste und
das sind verdammt
allein
viele Ports.
über die RPC-Ports, ja. 49.152 bis 65.535, bohrst du ein richtig riesiges Loch in die Firewall.
Ja.
Weil, ne, die musst du ja nicht nur, ich sag mal, im besten Fall stehen deine ganzen Domain-Controller ja eh alle in einem Netz, das heißt, die können sich eh direkt unterhalten, aber naja, du musst diese Ports halt deinen ganzen Member-Servern und Clients gegenüber aufmachen. Und da hast du dann natürlich schon ein fettes Loch reingerissen.
Also es gibt ja es gibt ja Hinweise, wenn man über sowas liest, dass man die RPC-Ports einschränken könnte.
Da muss ich jetzt schon scharf Luft einziehen.
Ja, ne? Geht ja auch so, oder?
Weil
das ist irgendwie, ich habe noch nicht erlebt, dass das funktioniert.
Also, ne, wo spielen wir drauf an? Das Thema RPC-Filter. Und ganz ehrlich, liebe Leute, wer mit RPC-Filtern anfängt, der schießt sich auch gerne in den Fuß. Ja,
der,
einfach
der
so just for
auch,
fun.
Der baut auch, genau. Der ist auch schlauer als KCC, nein.
Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich jetzt noch eine etwas andere, drastischere Formulierung nennen soll. Aber wer RPC-Filter anfängt, der klemmt sich auch gerne die Nüsse ab, einfach so zum Spaß. Ne? Also das ist wirklich was für Leute, die auf ganz komische Sachen stehen. Ja, also das ist, also
das
whatever
weiß
floats your boat,
nicht, aber
RPC-Filter, lasst einfach die Finger davon. Also
ja.
ich habe noch nie eine funktionierende Umgebung mit RPC-Filtern gesehen. Irgendwo hat immer irgendwas in die Ecke gekotzt.
Naja, der Knackpunkt ist halt, dass so viele Dinge RPC verwenden.
Ja.
Und wenn du einen RPC-Filter baust, dann schränkst du alle diese Dinge ein. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, ich möchte aber gerne nur meine Active Directory Domain Services hier auf RPC einschränken, sondern da hängen ja noch andere Dinge dran, die du dann damit gleichzeitig einschränkst. Und die Systeme lassen sich unter Umständen nämlich nicht einschränken auf bestimmte Ports. Deswegen,
ja, also was ja zum Beispiel ganz, ganz beliebt ist, ist ja zum Beispiel das Beziehen von Zertifikaten von einer PKI, von also wenn Clients oder auch Member-Server sich Zertifikate zum Beispiel über ein Auto-Enrollment von einer Active Directory PKI holen, dann passiert das ja auch alles lustig über RPC. Und deswegen müsste man halt auch zum Beispiel dann nicht nur in Richtung Domain-Controller, sondern auch in Richtung Zertifizierungsstelle entsprechende große Port-Ranges aufmachen. Mhm. Wie umgehen wir das heute? Über ein CEPCES, also ein Certificate Enrollment Service und ein Certificate Enrollment Policy Server. Einfach, weil da bräuchte er nur noch HTTPS in Richtung CEPCES aufmachen und der CEPCES hat dann wieder der kann dann wieder RPC in Richtung PKI machen und dann habe ich das zumindest auf wenige oder eine Maschine oder einige wenige Maschinen eingegrenzt. Was wir ja auch immer wieder haben, ist das Thema Windows Firewall. Ich meine, klar, die entsprechenden Freigaben werden automatisch gemacht, sobald man halt einen Domain-Controller hochstuft beziehungsweise die entsprechenden Rollendienste installiert. Da würde ich auch immer sagen, lasst einfach die Finger von, wenn ihr euer Netz eh segmentiert habt, lasst die Windows Firewall einfach so, wie sie ist. Ne? Windows kümmert sich da ganz ordentlich drum, da müsst ihr nichts machen. Was wir dann auch immer wieder haben, ist ja zum Beispiel dann, wenn wir Zugriff auf Active Directory brauchen, zum Beispiel aus DMZs heraus. Da hatten wir ja zum Beispiel auch bei Kunden mal die Fälle, wo wir dann zum Beispiel Failover-Cluster in DMZs haben, wo ja dann schon mal die Idee kommt, dass man dort dann doch vielleicht RODCs implementieren könnte. Jetzt kriege ich hier gerade rübergereicht, ein guter Punkt, Frau Kollegin, DFSR, also die DFS-Replikation, ja, die ja jetzt seit einigen Windows-Server-Versionen File-Replication-Service verwendet wird.
Ja, genau, der File-Replication-Service hat nämlich, glaube ich, auch einfach diese RPC-Ports verwendet.
Korrekt,
also früher irgendwie 5000 bis, weiß ich nicht, oder bis 5000, ich weiß es nicht mehr genau, aber jetzt halt die hohen Ports, die 49 und so weiter. Ja, ich kenne die auch auswendig, aber ich bin jetzt einfach, es kostet mir zu viel Zeit. DFSR braucht ja auch noch Ports und ich bin mir relativ sicher, dass du zwischen Domain-Controllern, also gerade wenn du mehrere Sites hast, auf den Firewalls nämlich auch 5722 TCP freischalten
musst. Ja, genau, wenn du halt DFSR für die Replikation verwendest. Also spätestens, ich glaube, mit Server 2019 wirst du ja dann beim Hochstufen auch quasi dazu aufgefordert, stell mal auf DFSR um von FRS.
Ja. Ja, bei 22 wirst du gezwungen. Also wenn du es
19?
19 macht's noch. 19 sagt noch, oh, boah, ist
solltest
doof,
du nicht
aber
machen, mach aber, ne?
Ja, ja, genau.
Und 22 kann nur noch DFSR für die Sysvol-Replikation.
Ja, genau.
Und, genau, weil wir reden hier von der Sysvol-Replikation, nicht von der AD-Replikation.
Ja, korrekt, ja. Genau. Ne? Aber die ist ja auch wichtig.
Genau. Also auch das Thema RODCs in einer DMZ ist halt nicht ohne. Also gut gemeinter Rat ist, überlegt euch, ob ihr euch das Thema RODC wirklich ans Bein binden wollt. Muss man nämlich auch ein paar Sachen überlegen. Und da haben wir dann halt auch festgestellt, in mehreren verschiedenen Umgebungen, glaubt ja nicht, dass sich ein RODC nur mit den Domain-Controllern unterhalten will, die zu seiner Domäne gehören. Wenn ihr nämlich ein Forest habt, zum Beispiel mit einer Root-Domäne und da stehen Domain-Controller drin, dann werdet ihr solche lustigen Sachen wie LDAP-Traversals sehen, wo sich ein RODC nämlich auf einmal mit Domain-Controllern von anderen Domänen unterhalten will.
Ja gut, es kommt halt auch immer drauf an, wen will denn der RODC denn da anmelden? Ne? Also wenn das halt ein User ist, der aus einer anderen Domäne kommt in deinem Forest, ja klar, muss der dann auch mit anderen DCs in deinem Forest, mit DCs in anderen Domänen in deinem Forest reden. Das ist nämlich auch immer etwas, was man unterschätzt, möglicherweise, weil es reicht nicht, wenn du innerhalb der Domäne zwischen den DCs alles schön aufmachst, sondern es muss schon für den ganzen Forest gelten. Wir reden natürlich jetzt von größeren Umgebungen, ne, weil die wenigsten Umgebungen haben tatsächlich ja mehr als eine Domäne im Forest.
Ja, genau. Und da können wir jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem Thema AD, Sites und Services. Es ist ja so, als Active Directory im Jahr 2000 quasi veröffentlicht war oder veröffentlicht wurde, das war ja wirklich auch ein Paradigmenwechsel, ne? Im Gegensatz zu dem altbekannten NT mit ihrem Primary Domain Controller und ihren Backup Domain Controllern, wo eben der PDC die einzige schreibfähige Kopie der Benutzerdatenbank war, weil auf einmal hatten wir eben eine Multi-Master-Replikation, wo jeder Domain-Controller beschreibbar war.
Guck mal, ich bin ja sehr viel später in den Job gekommen als du.
Ja.
Ne? Und mir ist ja nie wirklich mal ein PDC oder BDC begegnet.
Doch.
Wo?
Ich sage nur das Autohaus.
Nee.
Nicht?
Nein, der hat das immer nur gesagt. Der hat das immer
dann
so benannt und du hast
gesehen.
Ihm gesagt, jetzt musst du wieder 5 Euro ins Phrasenschwein werfen.
Hätte ich das gemacht, wäre ich reich.
Nein, also ich habe tatsächlich wirklich, nein, definitiv nicht mehr.
Schade.
So, und jetzt musste ich kürzlich diesen Gag mit dem Phrasenschwein, ne, weil viele, die das schon sehr lange machen, nennen heute bestimmte DCs immer noch PDCs, ja?
Was faktisch falsch ist.
Was faktisch falsch ist, aber vielleicht auch ein bisschen kleinlich, weil gemeint ist natürlich die FISMO-Rolle PDC-Emulator. Und ja, das ist immer noch nur einer.
Korrekt.
Ja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat einer der jüngeren Kollegen, der noch nicht mal diese Geschichten kennt und die Historie, sich letztens dazu geäußert. Ist irgendwie ins Lächerliche gezogen, dass man ja von primären und sekundären Domain-Controllern redet, weil, wieso? Das gibt's doch gar nicht. Die sind doch alle gleichberechtigt. Und ich so, hold on, jetzt lass mal über ein paar Dinge reden hier.
Also bei sekundären Domain-Controllern würde ich sagen, okay, das sind nicht nur 5, das müssen schon 10 Euro sein, weil es sekundäre Domain-Controller gab es nie.
Ja, Backup-Domain-Controller.
Es gab Backup-Domain-Controller, die halt eine Read-Only-Kopie der Benutzerdatenbank war. Man konnte aus einem BDC halt PDC machen. Und wir
ja,
haben uns
aber
das durchaus
gut, ob du das jetzt Backup oder Secondary nennst, das gibt es ja heute so jetzt
nein,
nicht mehr,
heute
aber du kannst halt hier, ja genau,
haben.
Du hast eine Multi-Master-Replikation, du kannst deine FISMO-Rollen umziehen, wie du lustig bist und alles gut, aber der Kollege kannte halt tatsächlich die Geschichte nicht und musste dann irgendwie sich über irgendetwas aufregen und dann musste ich ein paar Dinge erklären.
Ja, naja, auf jeden Fall hatten wir dann halt mit Active Directory eine Multi-Master-Replikation. Wir hatten eine Store-and-Forward-Replikation, das heißt Änderungen, die auf einem Domain-Controller gemacht wurden, wurden dann an einen Domain-Controller repliziert und der hat dann entsprechend diese Änderungen auch weiterverbreitet. Wir hatten eine State-Based-Replication, das heißt, es wurde immer nur die aktuelle Änderung repliziert und nicht das ganze Objekt. Und da hat man schon vor 25 Jahren oder vor 24 Jahren sehr weit gedacht.
Mhm.
Und zumindest in den Grundzügen ist das Ganze auch heute noch so. Man hat auch sehr darauf geachtet, weil man halt schon dachte, Active Directory ist halt nicht wie früher mit NT, dass man dann wirklich pro Standort eine Domäne hatte, also ein PDC hatte und vielleicht noch ein oder mehrere BDCs, wo man dann halt Vertrauensstellungen zwischen Domänen gebaut hat, sondern man hatte schon diese hierarchische Organisation und hatte sich dann auch schon gedacht, dann haben wir ja eine Domäne oder einen Forest oder entsprechend mehrere Domänen in einem Forest geografisch verteilt und da müssen wir dann auch entsprechend gucken, dass wir diese Replikation da möglichst optimal bauen. Und da kamen dann zum Beispiel die Active Directory Sites ins Spiel. Und eine AD-Site stellte in allererster Linie erstmal ein oder mehrere IP-Subnetze dar. Und ein Domain-Controller gehörte halt zu einem Standort.
Ja, gut, das ne, gibt's ja, das ist ja heute auch noch was damals aber noch relevant war oder was man auch dazu sagen muss, Bandbreite war teuer.
Genau, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Das war nämlich durchaus von Interesse. Und damit zum Beispiel, also ein Domain-Controller oder mehrere Domain-Controller konnten halt zu einem Standort gehören und ein Standort zeichnete sich dann durch ein oder mehrere IP-Subnetze aus. Und das war halt deswegen wichtig, weil nämlich zum Beispiel ein Client dann per DNS sich eine Liste aller DCs geben lassen konnte. Also wenn ihr zum Beispiel mal einfach ein Resolve DNS Name oder ein NS Lookup macht auf euren Domainnamen, Da bekommt ihr nämlich eine Liste von DCs zurück.
Ach so, das sind ja die A-Records, die quasi Korrekt. Hinter dem Domainnamen stehen. Ja. Aber noch weitergehend habt ihr auch Service-Records im DNS drinstehen, die sagen, diese Domain-Controller kannst du für LDAP ansprechen.
Für Global Catalog
und so weiter, genau. Das sind die Services dahinter.
Genau. Mhm. Und dann wurde halt einer dieser, per LDAP-Ping wird dann halt immer, oder wird dann halt einer der DCs ausgewählt, der am schnellsten antwortet. Dann wird per LDAP geguckt, gib mir doch mal bitte die Standorte. Und dann wird eben der geografisch nächste DC gewählt. Also zum Beispiel der im gleichen Subnetz ist wie ein Client. Oder aber eben zum gleichen Standort gehört.
Ja, okay. Also wenn du jetzt ein Subnetz, dir ein neues Subnetz ausdenkst oder du kriegst eine neue Außenstelle oder sonst irgendwas, du hinterlegst kein Subnetz, dann heißt das aber noch nicht, dass ein Client sich nicht anmelden kann.
Genau.
Also nur weil dieses Subnetz nicht bekannt ist und es gibt wahrscheinlich sehr viele Domänen oder Forests da draußen, wo auch Subnetze überhaupt nie gepflegt wurden.
Richtig.
Und das Ganze funktioniert trotzdem. Es ist dann nur, ich sag mal, bedingt steuerbar. Es ist nicht optimal, je nachdem, wie deine Standorte eben auch aufgeteilt sind. Und du eigentlich gerne hättest, dass sich Clients bei einem DC am Standort anmelden, dann musst du diese Subnetze pflegen. Ansonsten ist es nämlich mehr oder weniger random, an welchen Domain-Controller sich die Clients anmelden.
Und das kann dann halt, oder war dann halt früher, ich meine, wir reden hier über Anfang der 2000er Jahre, das heißt, wir reden da über sowas wie 64 und 28K, T1, T3 oder E1, E3 Leitungen, also irgendwie so 2 Mbit oder sowas. Da war das dann halt schon nicht mehr optimal und es gibt eine ganze Reihe von Diensten in der Microsoft-Welt, die sich halt auch heute immer noch auf AD-Sites stützen. Das ist zum Beispiel Exchange immer noch. Ne?
Ist das noch so? Ja, also ich sehe halt immer, du hast ja IP-Site-Links und du kannst ja auch SMTP Links angehen.
Kommen wir gleich zu.
Da würde ich nämlich auch gerne nochmal, weil es gibt, glaube ich, Dinge, die heutzutage, also sei es spätestens, glaube ich, 2010, Exchange 2010 einfach nicht mehr relevant sind, so diese Bridgehead-Geschichten und weiß ich nicht.
Ja, genau.
Aber
zum Beispiel bitte. Exchange nutzt immer noch AD-Sites zum Beispiel für das Mail-Routing, also für das Mail-Routing innerhalb von mehreren Exchange-Servern. Exchange-Server sind sich durchaus bewusst, in welchem Standort sie stehen und man kann zum Beispiel auch AD-Sites nutzen, damit Clients den nächstgelegenen Client-Access kontaktieren können.
Und genau den Part, da müssen wir mal drüber reden hier abseits, weil das meine ich nämlich auch ganz anders beobachtet zu haben. Ich sehe bei Kunden teilweise ein total erratisches Mail-Routing, was sich nicht mit irgendeiner Site-Logik erklären lässt.
Müsste man sich mal konkret angucken, was da los ist.
Sollten wir mal machen, weil da bin ich nämlich auch echt neugierig und ich dachte immer, dass Exchange sich eben von diesem Thema AD-Sites komplett entkoppelt hätte.
Ja, gucken wir mal auf der Record.
Ja, machen wir mal.
So, wenn ihr jetzt in Active Directory Sites and Services rumklickt, dann werdet ihr irgendwann einen Standort finden, dann könnt ihr den aufklicken, dann werdet ihr Domain-Controller finden und darunter findet ihr dann häufig diese TDS irgendwas, die sogenannten Connection Objects. Die repräsentieren halt eine Replikationsverbindung zwischen einem Quell- und einem Ziel-DC. Und die sind auch dann, die haben so lustige Namen, so automatisch generiert oder so.
Ja, das sind so GUIs, ne? Genau.
Ist nur so eine GUID und diese Verbindungen werden vom sogenannten Knowledge Consistency Checker vom KCC automatisch erstellt und auch gepflegt. Da, erste Empfehlung, lasst eure Dreckfinger von Connection-Objekten weg. Ja, nicht anpacken.
Doch, eine Sache. Sache kann man machen mit diesen Objekten, nämlich Rechtsklick, jetzt replizieren. Ist in meinen Augen der einzige sichere Weg einer AD-Replikation, schnell durchzuführen.
Ja, Rep-Admin Sync All.
Und meistens ist es dann meinen Sites so gewesen, dass das eben nicht so richtig funktioniert. Aber das kann andere Gründe haben. Aber bitte.
So, was ist denn jetzt der Knowledge Consistency Checker, der KCC? Der baut die Replikationstopologie nämlich auf. Ne? Der läuft auf jedem DC, der baut eine eigene Replikationstopologie für Inter- und Intra-Site-Replikation, also für Replikation zwischen Domain-Controllern, die in unterschiedlichen Sites stehen und zwischen DCs, die in der gleichen Site sind. Und der KCC passt diese Replikationsverbindungen auch an, wenn DCs hinzukommen oder entfernt werden.
Ja, genau, aber auch eben nur dann, also wenn man irgendwie mal versehentlich so einen von diesen von diesen Links dann doch angepackt hat und Rechtsklick und gelöscht hat oder sowas und denkt so, oh nein, wie kriege ich den jetzt wieder? Dann kann man das manuell wieder anstoßen, indem man, keine Ahnung, ich habe Rechtsklick, HCC, Check oder irgendwas durchlaufen. Ich kriege den genauen Wortlaut, weiß ich jetzt nicht, aber man kann das manuell anstoßen, dass der KCC durchläuft und die Topologie neu aufzieht.
Typischerweise hast du innerhalb eines Standorts einen bidirektionalen Ring. Das heißt, du siehst dann halt pro Domain-Controller zwei NTDS-Connection-Objects, nämlich einmal, also wenn du natürlich nur zwei DCs hast oder so, dann natürlich nicht, aber wenn du so drei oder vier DCs hast pro Standort, dann siehst du halt in der Regel zwei NTDS-Objekte, also zu zwei anderen Domain-Controllern, die lassen sich dann auch da verfolgen. Wenn du sehr große Sites hast mit sehr vielen Standorten, dann findest du auch häufig nochmal ein drittes oder ein viertes Connection-Object. Das sind dann so Shortcuts. Ne? Also wo dann eben Domain-Controller nicht nur zu den zwei anderen DCs haben, sondern vielleicht zu einem dritten oder einem vierten Domain-Controller auch noch eine direkte Replikationsverbindung haben. Bei Intersite ist das Ganze quasi wie so ein Spanning Tree. Das heißt, du hast ein Connection-Object, was halt eine Verbindung zu einem Domain-Controller in einer anderen Site spannt.
Ja.
Also, dass du dann eben über diesen Weg dann eine Replikation hast von einem DC in einem Standort zu einem DC in einem anderen Standort, weil wir reden ja hier über Intersite. Und das ist auch tatsächlich was, typischerweise habt ihr ja, also es gibt bestimmte Sachen, die werden in einem AD sofort repliziert.
Ja, ne? Kennwortänderung genau, ist eine Sache.
Gruppenmitgliedschaften glaube ich auch. Kontensperrungen werden auch sofort repliziert. Ansonsten habt ihr Intersite typischerweise eine Stunde. Das könnt ihr aber ändern. Und zwar könnt ihr das generell für alle NTDS Connection Objects ändern, nämlich von einmal die Stunde auf viermal pro Stunde, also alle 15 Minuten.
Wie komme ich gerade auf die Zahl 180?
Das ist Intersite. Also zwischen Standorten, da hast du tatsächlich...
Ach so, du sprachst gerade von Intrasite. Okay, ne? Weil ich bin mir nicht sicher, ob du nicht Intersite gerade bist.
Ach so, das...
Intersite sind 180 Minuten, Intrasite sind 60 Minuten standardmäßig, aber du kannst es runtersetzen auf 50, also quasi Viertelstunde.
Genau, ne? Ja. Und das kommt alles aus Zeiten, wo Bandbreite echt teuer war. Heute ist es total egal. Also keiner von euch muss heute mehr irgendwelche Dial-Up-Links nutzen oder 2B-Kanäle, ISDN. Selbst wenn ihr irgendwie einen LTE-Uplink habt oder einen 5G-Uplink habt, dann habt ihr mehr Bandbreite, als sich jeder vor 20 Jahren vorstellen konnte.
Ja, klar. Wie war die Definition nochmal von hoher Bandbreite
512
damals?
Kilobit war 512. Eine hochbandbreitige Verbindung.
Ja, ja, genau. Das sieht man auch, wenn ihr Gruppenrichtlinien habt, ja, dann gibt es ja auch diese Definition, ob man auf einer langsamen Verbindung ist oder nicht. Das heißt, der Client tüftelt mit den Domain-Controllern aus, ob er eine langsame Verbindung hat oder nicht. Und das finde ich besonders interessant, weil diesen Schwellenwert, den packt ja niemand an. Eigentlich müsste man das tun heutzutage.
Müsste man das mittlerweile mal tun, genau. Ja, wobei es kann natürlich tatsächlich sein, also gerade wenn du eine geografisch sehr weit verteilte Umgebung hast, dann kann es natürlich sein, dass du auch in irgendwelchen Entwicklungsländern Domain-Controller hast, die dann vielleicht wirklich über irgendeinen kruden Dial-Up-Link oder sowas angebunden sind. Das gibt es natürlich, schon. Wir haben zwei Intersite-Transportprotokolle. Das eine ist IP, ganz normal. Das andere ist SMTP. Da werden die zu replizierenden Sachen wirklich in Mails eingepackt und zwischen Domain-Controllern verschickt.
Ernsthaft? Okay.
Ja, wirklich.
Okay, ich hätte das nie angepackt, weil, IP haben wir halt immer.
Ja, das war Microsofts Lösung für unzuverlässige Links, wie zum Beispiel Dial-Up. Support fliegt jetzt aber tatsächlich irgendwann mal raus. Ich habe das immer gesehen, aber ich habe das nie genutzt oder so. Glaube ich, tatsächlich tot. Und dann haben wir aber zwei Sachen, womit man auch eine ganze Menge Blödsinn machen kann. Das sind nämlich zum Beispiel die Sidelinks. Sightlings sind logische Pfade, die der KCC benutzt, um Replikationsverbindungen zu bauen. Und diese Sightlings haben Kosten, die haben eine Replikationsfrequenz, also irgendwas zwischen 15 Minuten und ich glaube irgendwas über, weiß ich nicht, 10.000 Minuten.
Ja.
Und die haben ein Schedule, sodass du zum Beispiel sagen kannst, ich möchte Standorte, die zu diesem Sightlink gehören, nur die sollen nur zwischen 8 und 17 Uhr replizieren.
Und diese Kosten ist hier jetzt auch quasi wie ein Spanning Tree. Ne? Ich möchte jetzt irgendwie.
Die werden addiert.
Genau, die werden addiert. Ne? Das heißt, wenn hier mehrere hintereinander sind, also quasi die Replikation läuft über mehrere Sites hinweg.
Genau.
Und du hast zwei Wege dahin, dann kannst du hier auch mit den Kosten manipulieren.
Richtig, ne? Also ja. der klassische Fall ist der, also ne, alle Standorte, AD-Standorte, die einem Sightlink zugeordnet sind, standardmäßig gibt es nur einen. Das ist der Default Sightlink, Default IP Sightlink. Wenn du davon mehrere hast, dann kannst du Standorte auch mehreren Sightlinks zuordnen. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Sightlink, der die Site A und B beinhaltet. Dann gibt es noch einen Link, der B und C beinhaltet und einen, der A und C beinhaltet. Und ein möglicher Weg wäre natürlich zum Beispiel von B über C zu A. Da werden die Kosten summiert. Und dann wird zum Beispiel der Link AB bevorzugt. Ne, weil die Kosten sind halt niedriger. Und damit kann man halt dann sehr ausfallsichere Verbindungen bauen. Und dann gibt es noch die sogenannten Sightlink-Bridges.
Du sagst, man kann das bauen. Ja gut, lass uns erst über die Sightlink-Bridges reden, glaube ich.
Sightlink-Bridges verbinden nämlich mehrere Sightlinks. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wann brauche ich denn sowas? Naja, das kommt alles aus einer Zeit von vor, weiß ich nicht, 25 Jahren, wo es möglicherweise nicht vollständig geroutete Netze gab.
Ja, genau.
Ne? Das heißt, du hast vielleicht zum Beispiel Standort A nur über den Standort B erreicht.
Genau, und das sind diese Bridgehead-Geschichten. Genau, also wo du sagst, dann, du hast hier Domain-Controller, das sind meine Bridgeheads, die dürfen mit der Site da hinten reden. Und genau, andere eben nicht, ne?
Ja, genau, das, also diese Bridgehead-Server werden halt typischerweise random gewählt und werden dann für diese Inter-Site-Replikation verwendet.
Was war das jetzt nochmal für eine Exchange-Rolle, die etwas Ähnliches dargestellt hat, die damals irgendwie bis Exchange 2.7, glaube ich, gab es die noch, die alten Rollen, meinst du, ich komme da jetzt drauf. Das war nämlich sowas Ähnliches, weil ich habe die Bezeichnung Bridgehead jetzt gerade vorhin irgendwie mit Exchange-Servern verknüpft gehabt.
Ja, aber reden wir da nicht vielleicht eher über Exchange 5.5?
Ja, tun wir. Weil ist ja alte Technologie, klar.
Ja, okay. An der Stelle muss man vielleicht nochmal erwähnen, aus was hat sich denn Active Directory entwickelt? Weil Exchange hatte, ich glaube seit Version 4, immer schon einen eigenen Verzeichnisdienst. Und das, was wir dann als Active Directory sehen, ist quasi eine Kombination von NT-Domänen und Exchange-Verzeichnisdienst.
Ja, ja, aber ich spreche ja nicht vom aktuellen Exchange. Das habe ich gerade eben nicht gemeint.
Boah, müsste ich jetzt selber nachgucken. Also,
ich komme aber auch nicht mehr auf die Rolle.
Komme jetzt auch nicht mehr drauf.
Das findet man aber tatsächlich, wenn du irgendwo mit ADSI-Edit noch so rumschnäufst in Exchange-Umgebungen. Da findest du halt noch ganz viel von diesen alten Rollen, die Server auch haben konnten noch. Ich komme nicht mehr drauf, aber es ist auch egal eigentlich.
Also egal, wie groß ihr eure Umgebung baut, sowas wie Sightlinks oder auch Sightlink-Bridges braucht ihr typischerweise nicht. Ja. Da müsst ihr wirklich aufpassen, weil damit kann man eine Menge Scheiße bauen.
Ja, deswegen hätte ich jetzt nämlich gerade eben fast schon gefragt, aber du hast dann noch die Sightlink-Bridges stehen und wolltest darüber noch reden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist ja schön, dass man das alles machen kann, aber ist das, braucht man das, muss man das?
Du wirst dich erinnern, wir hatten 2019 ein Projekt, wo wir mit Sightlinks und Sightlink-Bridges rumhantieren mussten, weil wir eben ein nicht vollständig geroutetes Netz hatten. Wenn ihr das Netz beeinflussen könnt, dann seht zu, dass sich eure Domain-Controller alle immer erreichen können, sowohl über Firewall-Regeln als auch über Routing. Sorgt einfach dafür, dass die sich dann auch über alle Standorte direkt erreichen können. Ja, es mag, wenn wir wirklich über sehr große, geografisch verteilte Umgebungen reden, also wo wir dann auch wirklich über kontinentale Sachen reden, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Weg. Aber wenn ich gerade jetzt über kontinentale Active Directory Designs rede, ja, dann rede ich vielleicht auch wirklich einfach über mehrere Domänen in einem Forest und habe dann vielleicht geografisch einzelne Domänen und nicht einzelne Domain-Controller, sodass ich eine Domain über Welt, ne, über die ganze Welt spanne, sondern dann habe ich vielleicht für meine Asia Pacific vielleicht eine eigene Domäne und für Europe eine eigene Domäne, für Südamerika eine eigene Domäne und nicht eine Domäne, die dann Kontinente überspannt und sorgt dafür, dass die Kisten sich alle direkt erreichen, also auch mit Firewall-Regeln schön aufpassen, ne, weil wenn ihr es halt nicht anders konfiguriert, geht AD immer davon aus, dass es alle Domain-Controller erreichen kann.
Ja.
Und wenn ihr damit mal Mist baut, dann kann das, und das hattest du, glaube ich, mal in einem der letzten Aufreger der Woche, sehr schnell dazu führen, dass du tote DCs da drin hast.
Mhm. Ja, genau. Und allein die Erwägung, wenn die einzige Erwägung, warum ich die Topologie anpacke und auch Replikationsbeziehungen anpacke, wenn der einzige Grund in Anführungsstrichen die Sicherheit ist, damit nicht jeder Domain-Controller mit jedem Domain-Controller reden kann, weil ich das aus so gefühlten Gründen unsicher finde. Also jetzt, ne, faktisch, ja, wir müssen auf Firewall, müssen wir sehr viele Ports aufmachen, und das ist der Part, der halt daran so ein bisschen wehtut. Aber nichtsdestotrotz, wir regulieren ja auf der Firewall auch, dass es nur der Domain-Controller zu dem anderen Domain-Controller können soll und nicht der Client zu dem Domain-Controller in einer anderen Zeit. Ja. Insofern bin ich der Meinung, da gehst du lieber den kleinen schmerzhaften Kompromiss ein, dass du das aufmachst auf der Firewall. Einfach lass alle DCs miteinander reden und dann passiert dir da auch nichts.
Genau, Domain-Controller untereinander, du hast das gerade schon erwähnt, nicht über den Clients. Mhm. Ne? Also wenn du deine AD-Sites ordentlich gepflegt hast, dann kannst du schon sicherstellen, dass zum Beispiel deine Clients, die zu einer Domäne gehören, jetzt nicht irgendwie wild durch die Gegend funken.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Ne? Und ja, klar brauchst du für Authentifizierung vielleicht auch mal das eine oder andere, wenn jetzt auf einem Server sich aus Domäne A ein User anmeldet, dann muss natürlich der Server auch an Domäne A dran, wenn Server in Domäne B ist. Aber da reden wir immer noch von einer überschaubaren Anzahl an Verbindungen, die man dann zulassen muss auf der Firewall.
Genau, und vielleicht auch so generell, keep it simple.
Ja.
Keep it simple.
Ja.
Also ganz dummes Beispiel, wir haben beide einen Kunden, von dem wir, das haben wir vor Jahren, haben wir das mal gemacht, da sind wir durch Deutschland gereist und haben DCs abgerissen, weil die hatten auch klassisch in jedem Standort irgendwie so einen Domain-Controller in Physik stehen, der File-Server, Print-Server, ne, DC, DHCP war, das haben wir dann alles mal runtergebrochen, auf Member-Server verteilt, virtualisiert und haben DCs abgerissen von den, weiß ich nicht, 13 Domain-Controllern, die ja zu Projektanfang da waren, gab es am Ende 2 in der Zentrale. Warum konnte man das machen? Naja, der Kunde hatte mindestens 100 Mbit immer ins Data Center und es gab Fallback-Leitungen.
Mhm.
Das heißt, dieser Zustand, ne, es ist keine Leitung mehr verfügbar, die gab es nicht. Und wenn keine Leitung mehr verfügbar war, ja, dann war das auch egal, weil
alle
Core-Applikationen liefen im Data Center, dann konnte keiner mehr arbeiten.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, das war dann auch egal, dass die sich lokal nicht mehr anmelden konnten. Ja.
Genau. Nee, und da einfach keep it simple. Mhm. Ne? Also so viele DCs wie nötig und so wenig wie möglich.
Mhm.
Also, ne, das wird nicht mit mehr DCs besser. Also, ne, oder anders gesagt, wenn ihr eine 200-Mann-Bude seid und ich zähle bei euch mehr als 2 DCs, dann bei einem Standort, dann sollte man das schon hinterfragen.
Wollte sagen, ne? Pro Standort, ja.
Genau. Wenn ich überlege, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, was haben wir, das Größte, was wir haben, weiß ich nicht, 20.000 Mann Bude, da können das auch schon mal 7 DCs sein, das darf dann auch schon mal Physik sein.
Es darf auch Physik sein, ja.
Darf auch Physik sein.
Da sind wir ja nicht so. Nein, das Domain Controller ist tatsächlich eine Sache. Ich würde jetzt nicht, sagen wir mal, so einen kleinen Kunden, keine Ahnung, 50-Mann-Betrieb, den würde ich jetzt nicht nochmal extra Hardware verkaufen.
Natürlich nicht.
Aber seien wir ehrlich, ich finde das okay. Ne?
Ja.
Ja.
Das war jetzt ein wilder Ritter durch.
Ja,
also, wenn ihr da Fragen habt, dann gerne per Kommentar, per Telegram-Gruppe sonst irgendwas. Lasst uns das zukommen. Wir können dann gerne auf einzelne Aspekte nochmal eingehen.
Mhm.
und das ein bisschen näher beleuchten. Jetzt ist ja wieder Montag. Haben wir uns aufgeregt?
Wir haben uns beide aufgeregt, aber das können wir jetzt beide nicht erzählen.
Ne? Also sagen wir es mal so, es ist nur sehr unglücklich, wenn man eigentlich für die nächste Woche eine Installation beim Kunden geplant hätte und heute dann erfährt, nee, Klima gibt's nicht, Raum ist nicht gereinigt, also Datacenter ist nicht gereinigt, Klima läuft nicht, USV, keine Ahnung, ob es eine gibt oder ob die läuft. Und wenn man dann so fragt, okay, ne, haben wir ein Go oder No-Go und eigentlich sagen alle, ja, wir haben eigentlich ein No-Go. Und eigentlich ist das schon das zweite No-Go, weil wir hätten eigentlich Anfang des Jahres schon installieren sollen und da gab es auch ein No-Go, dann ist das unbefriedigend.
Man muss jetzt sagen, der Kunde kann auch nur bedingt dafür. Ne? Also das ist so eine ganz krude Bauplanung gewesen da.
Der BER in klein.
Oh mein Gott, meinst du, wir installieren vielleicht nächstes Jahr dann noch oder vielleicht, eher
also wird das es eher? Es gibt ein Major Network Equipment Vendor, der hat es geschafft, im BER Zeug zu installieren, was dann 3 Jahre lang lief und dann ausgetauscht wurde, obwohl es nicht einmal quasi produktiv gelaufen ist.
Genau.
Aber der Vertrag hat einfach gesagt, nach 3 Jahren muss das Zeug irgendwie ausgetauscht werden und dann, naja.
Vielleicht da war kein Kabel dran, ne? Also, waren die überhaupt eingeschaltet oder waren die ausgepackt waren die auch schon.
Das lief alles.
Okay, es war nur irgendwas angeschlossen worden.
Vielleicht schaffen wir das ja auch.
Oh Mann, ja, das wird noch spannend. Vor allem, weil der Rest
also nicht
des
für
Jahres,
uns, aber
der Rest des Jahres jetzt nicht gerade, wir werden uns so oder so nicht gerade langweilen, aber dann jetzt irgendwie noch ein Projekt so.
Ja, so mit Blick auf die Uhr, ne? Alter, wir haben Mitte September, ne? Also das Jahr ist gelaufen.
Hör mir auf. Das ist nicht normal dieses Jahr. Das kann gar nicht sein.
Wir harren der Dinge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, also wenn ihr zum Beispiel dafür sorgen wollt, eine brummfreie Aufnahme zu bekommen, dann könnt ihr uns gerne per PayPal Geld rüberwerfen. Wir werden das in ein weiteres Interface investieren. Dann können wir vielleicht auch, dann haben wir vielleicht nicht mehr dieses Problem mit, wir finden keinen Termin für die Aufnahme.
Genau. Finden keinen Termin, weil wir können nicht remote aufnehmen, weil Claudia noch das brummende Interface zu Hause rumliegen hat.
Warum habe ich jetzt gerade schon wieder einen von diesen KI-generierten Texten im Kopf mit
Du guckst
Brummen?
So viel TikTok, hör auf.
Okay, komm. wenn ihr gerne Sticker oder Schlüsselanhänger haben wollt, dann könnt ihr uns einen an euch frankierten Rückumschlag schicken, die Adresse in den Shownotes, und dann befüllen wir den mit Stickern und Schlüsselanhängern.
Mhm.
Ne? Ansonsten hätte ich gesagt, so mit Blick auf die Uhr haben wir wieder eine schöne Folge zusammengeklimpert. Aber wir sind ja nächste Woche wieder da. Dann können wir natürlich von unserem also das ist auch so ein bisschen, ne? Schrödingers Exam, also bis Freitag 10 Uhr haben wir diese HPE 0V28 bestanden und wir sind durchgefallen. Aber dann können wir am Montag berichten, was es geworden ist.
Schrödingers Exam. Ja, auch wieder so eine Elende. Ach ja, gut, da können wir uns dann schon mal aufregen.
Hätten wir schon mal einen Aufreger der Woche. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät, wie ich in einem anderen Podcast immer so schön höre. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.